Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Gänsehaut, eurem The Pod-Format, das sich um Horrorspiele, allgemein die Horrorwelt dreht. Und heute dehnen wir etwas die Definitionsgrenzen dieses Formats und machen einen kleinen Seitenausspaziergang bei einem Medium, das irgendwie schon doch auch mit Spielen zu tun hat, aber irgendwie auch nicht. Aber es hat uns so interessiert, dass wir gesagt haben, Mensch, da wollen wir uns mal mit beschäftigen. Und zwar sprechen wir heute über Horror-Hörspiele. Also ein spannendes Thema, das mal ein bisschen fernab von den Karotten ist, die wir normalerweise hier ernten. Bevor wir aber mal erzählen, was wir uns darunter eigentlich vorgestellt haben, was wir heute mit euch da uns anschauen und anhören wollen, möchte ich vorstellen, wer heute noch mit mir am Mikrofon sitzt. Und zwar ein weiteres Mal, es ist keine große Überraschung, Nils Ehring. Hallo Nils.
Hi, grüß dich. Ja, große, ganz große Überraschung, ja. Aber die Hauptkarotte bleibt bestehen, es ist immer noch Horror, das muss man sagen, ja.
Ganz genau, und ich fand das auch sehr spannend. Ich glaube, du hast den Vorschlag gemacht, ne? Du hast gesagt, lass uns doch mal über Horror-Hörspiele sprechen.
Genau.
Und du warst da voller Elan und Begeisterung, und dann habe ich drüber nachgedacht und mir gedacht, das ist wirklich interessant. Ich habe schon lange nicht mehr in meinem Leben mich mit Horror-Hörspielen auseinandergesetzt, und dann, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto spannender fand ich es, weil auch dieses Konsumieren eines Hörspiels, das hat gar nicht mal. Also, es ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit, man spielt ein Videospiel, aber es gibt Ähnlichkeiten. Und ja, das hat mir gereicht, um zu sagen, als Hauptverantwortlicher, ich nehme das vernichtende Feedback, wenn jemand sagt, oh, das ist aber nichts mit Spielen, weil ich finde, das ist doch mal interessant. Man kann ja mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken, ein kleines bisschen.
Außerdem kommt das Wort Spiel drin vor, also es sollte reichen, ja.
Oh nein, ich habe extra vermieden, das zu sagen, weil das ist nämlich genau das, wo dann die Leute die Augen rollen und sagen, ach, na toll, ja. Na, ist ja egal. Aber genau, da haben wir uns nämlich dann zusammengesetzt und gesagt, Mensch, warum können wir nicht mal darüber reden? Und das machen wir jetzt heute. Und als Vorbereitung haben wir natürlich nicht nur einen Spaziergang in unseres Innerstes selbst unternommen und mal reingehorcht, wie unsere Vergangenheit mit Horrorhörspielen eigentlich aussieht, wie unsere Beziehung zu diesem Medium aussieht, sondern wir haben natürlich uns auch mal ein paar Horrorhörspiele angehört. Und da hatte Nils so einen kleinen Vorteil, denn er kannte direkt quasi aus dem FF, wie man so schön sagt, eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren, die er mir vorgeschlagen hat zum Reinhören. Und da habe ich mich mal so ein bisschen durchgearbeitet. Und wir sind jetzt bei drei Hörspielprodukten aus der Horrorregalreihe quasi gelandet, die wir uns mal näher angehört haben. Da haben wir uns immer Beispiele angehört und unsere Gedanken zusammengeschrieben. Und darüber werden wir heute so ein bisschen sprechen, wie uns das gefallen hat. Ich kann ja auch mal direkt vorab nennen, was wir uns da eigentlich angehört haben. Vielleicht sitzt da jetzt schon jemand und sagt, Mensch, guck mal hier, endlich sprechen Sie mal über diese und jene Person oder über diese und jene Reihe. Wir haben uns angehört die Larry Brandt-Reihe. Wir haben uns außerdem angehört, jetzt muss ich kurz runterscrollen, dass ich nichts Falsches sage, die Darkside Park-Reihe und nicht zuletzt die Schwarze Sonne. Das sind die drei Ecken, in die wir uns quasi umgehorcht haben. Und wo wir unsere Gedanken mal ein bisschen fixiert und festgehalten haben. Und ich bin sehr gespannt, Nils, wie dieser Austausch aussehen wird, weil ich habe viele Gedanken dazu, du hast viele Gedanken, ich würde sagen, wir legen los. Oder möchtest du noch entwarnende oder warnende Vorworte raushauen?
Nee, auch nur ein paar Worte der freudigen Erwartung, weil ich habe auch so im Vorgespräch auch schon gemerkt, wir sind beide sozialisiert mit dem Medium, also mit Hörspielen, ja, aber da wir ja auch so vom Alter ein bisschen auseinander sind, auf unterschiedliche Art und Weise, und ich bin sehr gespannt, das dann auch von dir gleich zu erfahren. Auch ja,
da können wir direkt mal reinspringen. Sozialisierung mit diesem Medium, da habe ich sehr voller Glückseligkeit und nostalgischen Erinnerungen an meine Kindheit zurückgedacht, denn wie so viele da draußen begleitete mich hier die Hörspielkassette erstmal beim Einschlafen. Das war was ein ständiger Begleiter war, vor allem Benjamin Blümchen und sowas. Aber Horrorhörspiele habe ich auch sehr gerne und sehr lange immer gehört, auch tatsächlich auf Kassette. Das war was mich in meiner Kindheit durchaus begleitet hat. Vor allem die Reihe Gänsehaut. Das kennt man ja vielleicht sogar von der Romanreihe oder von der Fernsehserie, gibt's ja auch, da gab es auch Hörspiele. Und das waren immer so Kindergruselgeschichten, die aber durchaus teilweise auch echt gruselige Episoden hatten. Und das war so wirklich so in meiner Kindheit, so bis ich Teenager wurde, war das echt was immer so Teil meines Alltags war, habe ich immer sehr gerne gehört. Und dann hat's aufgehört und dann war's weg. Und ich kann gar nicht mehr rekonstruieren, warum.
Pubertät
ich
kann dann nur vielleicht so ein bisschen
ja, auch? Wahrscheinlich. Ich kann nur vermuten, andere Dinge wurden cooler. Und was heute tatsächlich der Grund war, bis vor kurzem, bis quasi für die Recherchen zu diesem Podcast heute, die Zeit. Denn ich habe gemerkt, dazu können wir ja später auch bestimmt nochmal kommen, der Konsum von Hörspielen vielleicht sogar insbesondere Horror-Hörspiele, der ist zeitaufwendig. Ich kann das nicht nebenher machen. Ich muss mich drauf konzentrieren. Und das ist was, was in meinem Alltag eigentlich ja so gar nicht mehr eingeplant ist als Zeit, dass ich mich auf die Couch setze und mir hier irgendwie einen Kakao mache und sage so, jetzt höre ich mir hier irgendwie Larry Brand Folge 96 an. Also das ist ja gar nicht mehr Teil meines Alltags.
Ja, aber interessant, also du bist auch mit der Kassette noch. Das war noch nicht schon das Zeitalter der CDs, sondern es war, also wahrscheinlich gab es schon CDs, aber du hast auch eher die Kassette auch damals gehabt als Kind auch.
Ich habe tatsächlich noch, also ich bin Jahrgang 89, ich habe tatsächlich noch die Kassetten mitbekommen, also ganz, ganz viel sogar. Ich hatte dann immer den Walkman meines Vaters im Bett liegen und habe darauf dann die Kassetten gehört. Auch richtig schön mit Zurückspulen und so, also das habe ich alles mitbekommen. Und du ja sowieso, oder? Du bist ja wesentlich älter als ich.
Ja, also ich bin 76er Jahrgang und ich habe heute nochmal drüber nachgedacht. Also ich habe eigentlich, bevor ich lesen konnte, war, also vor dem Buch war das Hörspiel eigentlich auch mein präferiertes Medium. Und ich hab dann, glaube ich, wirklich so Ende der 70er, Anfang der 80er noch, war das Medium für mich dann noch eher die Schallplatte. Meine Mutter hatte so eine große Stereo-Plattenspieler im Wohnzimmer. Da habe ich dann so Sachen gehört wie Die kleine Hexe und Peterchens Mondfahrt. Und dann kam halt Anfang der 80er kam dann der erste Kassettenrekorder dazu. Und dann wie bei dir, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, war auch Teil dieses Einschlafrituals. Ich hatte so, das war so ein bisschen so, das gehörte mit zum Ritual. Meine Mutter brachte uns dann ins Bett. Ich habe das Zimmer geteilt mit meinem Bruder und dann musste immer noch eine Hörspielkassette, also die Tür durfte so angelehnt werden, aber halt nicht ganz zu. Und dann musste so eine Hörspielkassette immer dann zwischen die Tür gelegt werden, damit sie einfach nicht zugeht. Und das Licht im Flur musste an sein. Das waren so diese Rituale so ein bisschen, ne? Und dann kam mit dem Alter kam so ein bisschen, ich habe dann auch so ein Interesse an Gruselgeschichten entwickelt. So Der kleine Vampir war eine der ersten Geschichten, die ich dann auch gelesen hatte. Und dann kam auch so ein bisschen erwachsenere Themen dazu. Die drei Fragezeichen, das war dann schon deutlich aufregender als jetzt Peterchens Mondfahrt oder Benjamin Blümchen. Und dann kam auch dann John Sinclair, natürlich die Original vom Tonstudio Braun aus Wiesbaden aus den 80ern, Larry Brand und Macabros und so weiter. Und mir ist noch eingefallen, ganz wichtig damals auch in Bezug zum Hörspiel, war die Stadtbücherei. Wir hatten einen sogenannten Stadtbüchereibus, der kam bei uns immer zur Grundschule einmal die Woche. Donnerstags kam der immer für 2-3 Stunden. Das war so ein umgebauter Linienbus. Und da waren halt links und rechts waren so überall Bücherregale. Du konntest dir Comics ausleihen und Bücher mit deiner Ausleihkarte. Und ganz hinten waren so Regale mit Kassetten. Und da habe ich halt jede Woche bin ich da hingegangen, den Jutebeutel voll gemacht mit Comics, Büchern und halt auch dann die Kassetten. Die habe ich mir dann teilweise auch mal kopiert. Ich hatte so ein Doppelkassettendeck und das war für mich einfach ein ganz wichtiges Medium. Das habe ich so genossen, auf dem Teppich zu liegen und diese Sachen zu hören. Das war großartig, ja. Gibt's heute nicht mehr so in der Art, ja.
Ja, Stadtbibliothek, gut, dass du sagst, das war natürlich auch mein Hauptversorger für solche Hörspiele, auch Horrorhörspiele. Da erinnere ich mich auch noch, wie ich da manchmal also wirklich händeweise diese Kassetten da rausgetragen habe, also natürlich nach Abmeldung quasi, aber das weiß ich noch. Und da hat mich immer diese eine Bibliothekarin immer so ein bisschen böse angeguckt, weil ich immer sehr viele mitgenommen habe. Aber das waren, also da erinnere ich mich noch, ich erinnere mich wirklich noch an dieses Gefühl, diese Plastikkassettenhäuse nach vorne zu tragen, zu der Rezeption, wie man das dann nennt, wo diese Frau da dann saß. Und dann hat die ja aufgefüllt. Dann ist die mit diesen leeren Plastikkassetten so nach hinten gegangen, man hat das manchmal noch gesehen, hat dann so aus einem riesen Schubladending diese Kassetten rausgeholt und das war immer Magie. Also da wird dann quasi, du trägst die Verpackung hin und sie füllt sie dann auf mit diesen Geschichten. Das war schön. Und da habe ich tatsächlich auch ein Großteil meiner Hörerkassetten, Horror-Hörspielkassetten bezogen. Das war schön.
Und es gab ja auch so Doppelfolgen, das waren dann so zwei so Kassetten zusammengetackert oder geklebt, das weiß ich auch noch.
Oh Gott, ja.
Und also ich bin heute immer noch, also um so ein bisschen auch die Brücke zu schlagen, weil du ja auch sagtest, du musst dich heute wirklich so bewusst hinsetzen. Ich bin da jemand, der das also schon seit, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich quasi bei Spotify angemeldet, um Hörspiele zu hören. Bin ja Schallplattensammler, das heißt, Musik war für mich immer eher was, das konsumiere ich bewusst zu Hause, also indem ich die Schallplatte auflege. Und Spotify war für mich immer was, dass ich zum Beispiel ein Hörspiel hören kann, in der Bahn, im Bus, jetzt mittlerweile heute auch mal im Homeoffice. Also ich höre Hörspiele auch im Hintergrund, wenn man, ich meine, Horrorhörspiele in der Regel sind jetzt nicht so das anspruchsvollste Genre, finde ich. Das kann man, und da sind auch viele Mechanismen, die sich wiederholen, das kann man eigentlich auch so im Hintergrund mal hören. Es gibt aber auch, also ein Hörbuch, das ist für mich eher was, was ich nicht so im Hintergrund hören kann. Da muss ich mich konzentrierter hinsetzen. Aber ich konsumiere Hörspiele eigentlich so wie andere Leute Musik. Also beim Einkaufen oder irgendwo hingehen, dann höre ich auch mal ein Hörspiel. Ja.
Wahnsinn. Also gut, du hast es nämlich gerade angerissen. Da müssen wir nämlich nochmal ein paar Worte errichten, denn es gibt da einen Definitionsunterschied der beiden Begriffe, die manche Menschen, glaube ich, bedeutungsgleich benutzen, aber wo tatsächlich ein Unterschied existiert, und zwar zwischen Hörbuch und Hörspiel. Und im Grunde ist es eigentlich relativ einfach erklärt, ein Hörspiel ist das tatsächlich, wo Menschen wie bei einem Schauspiel zusammenkommen, unterschiedliche Stimmen sprechen und auch viel mit Soundeffekten gearbeitet wird. Also alles Mögliche wird da dann irgendwie in Ton umgewandelt. Und das Hörbuch tatsächlich ist das, wo sich ein Mensch, manchmal auch zwei Leute, an ein Buch setzen und das wirklich möglichst unterhaltsam und auch mit unterschiedlich angepassten Stimmen vorlesen. Also das ist so ein tatsächlicher Unterschied. Und da habe ich auch gemerkt, es gibt eigentlich nur ein Hörbuch, das mir in Erinnerung geblieben ist. Und da glaube ich, werden jetzt auch bestimmt ein paar Leute mit dem Kopf nicken. Und zwar die von Rufus Beck vorgelesene Harry Potter Reihe. Die ist ja wirklich fantastisch vorgelesen und die habe ich tatsächlich als Kind rauf und runter gehört. Das ist aber das Einzige, was ich an Hörbüchern gehört habe. Alles andere waren Hörspiele, also wirklich die Leute Geräusche gemacht haben, da alles Mögliche wunderbar vertont war und es so ein richtiges Schauspiel ist.
Ja, also ich finde gerade das, was du sagst, das von Rufus Beck, das ist ein Hörbuch mit einem Hörspielcharakter, weil der spricht ja jeden dieser Charaktere irgendwo anders und das ist super abwechslungsreich und man muss eigentlich auch sagen, wenn man sich mal so ein bisschen auch mal über den großen Teich schaut, wir leben in einem Land, wo die Hörspielproduktionen größtenteils von, also es sind alles, ein Großteil der Leute ab einem gewissen Budget sind wirklich Schauspieler, also Leute, die halt wissen, wie sie auch mit ihrer Stimme arbeiten. So. Und ich finde es interessant, habe mal ein bisschen auch mal geschaut, in USA ist dieses Audio, das heißt auch Audio Movie, wird es gerne auch genannt, dieses das Medium. Das ist eher was so im Podcast-Bereich ist. Ne? Also das ist dann dieses episodische Erzählen, so Kurzgeschichten und so weiter, aber da gibt es gar nicht diese großen Hörspielproduktionen, wie zum Beispiel in Deutschland. Und ich finde es interessant, weil man findet sowohl beim Hörbuch als auch beim Hörspiel in Deutschland häufig ähnliche oder die gleichen Sprecher halt auch. Ne? Aber das sind halt alles gute, tolle Schauspieler auch.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da dann so ein Effekt greift, wie man es ja auch von anderen Teilen der Branche kennt. Da hat man jemanden, da weiß man, der kann das und der ist auch, der hat ein gutes Portfolio und dann werden die erstmal als erstes genommen. Ich glaube, das ist bestimmt auch so ein Teil des Grundes, warum man da immer die gleichen Stimmen hört. Aber das stimmt, also das ist tatsächlich in Deutschland eine Tradition, die wirklich extrem ausgeprägt ist, auch schon seit vielen Jahrzehnten tatsächlich.
Ja, genau, 1920 war das erste Hörspiel von, es ist ja quasi eine Erfindung des Radios, also es gibt schon, ich war auch sehr überrascht, dass es schon so lange das Hörspiel an sich gibt auch, ja.
Ich hab noch Erinnerung, das eine Hörspiel da, oh Gott, jetzt ist peinlich, wie heißt es denn nochmal, Nils, mit den Aliens, Invasion, nee, Quatsch, hier, was auch in der Vorkriegszeit in Amerika aufgeführt wurde und die Leute dann Ach dachten, so, die Aliens sind wirklich gelandet, ne?
Wie ja, ich komme gerade nicht, von Orson Welles,
ja.
Krieg der Welt, Krieg der Welt ist von H.G. Francis, ne? Aber ich weiß, was du meinst, von Orson Welles. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber das war dieses Radio.
War of the Worlds.
Genau,
War
dann doch Krieg der Welt. Ja. Genau.
Ja, tatsächlich. Ja,
wo die Leute gedacht haben, wir werden wirklich, es ist eine Invasion der Außerirdischen, ist gerade im Gange.
Genau, wie ein Journalist quasi gerade wie bei einer Live-Schalte beschreibt, wie da eine Alien-Invasion beginnt und nach Augenzeugenberichten sollen da Leute auf die Straße gerannt sein und gesagt haben, huch, die Aliens kommen wirklich, wir haben es im Radio gehört. Und das ist halt schon fantastisch. Das fängt übrigens auch einen Grund ein, warum ich dieses Medium auch heute noch so mag, wie ich festgestellt habe. Deine Vorstellungskraft wird richtig gehend befeuert. Du kriegst da immer so ein paar Fetzen zu, dir wird ja wirklich eine Geschichte vorgelesen und vorgespielt, aber du musst dir auch immer ganz viel vorstellen und das Schöne ist dann immer so dieser Mix oder dieser Kontrast aus Erwartungshaltung und dann, was tatsächlich passiert. Also so ein ganz klassischer Moment, den ich immer mit dem Hörspiel verbinde, ist, wenn ein Charakter irgendwas gerade erzählt, keine Ahnung, und da ist jetzt gerade ein Charakter in einer Burgruine unterwegs und beschreibt da, was er da gerade sieht und wo er da rumläuft und plötzlich macht er ein erschrockenes Geräusch und dann setzt vielleicht noch so ein kurzes Melodienstück ein, das vielleicht nur so 10 Sekunden geht und in der Zeit wirst du einfach nur alleingelassen als Hörer mit deiner Vorstellungskraft und malst jetzt gerade aus, was geht hier gerade ab. Und dann wird es aufgelöst von dem Charakter selbst oder von dem Erzähler. Und das ist, finde ich, so was Schönes. Das gibt's irgendwie nur in diesem Medium, dass du dieses, du bist blind, du bekommst nur die Infos, die dir erzählt werden, das finde ich hat was ganz, ganz Faszinierendes.
Genau, also das ist ein interessanter Aspekt, auch was du sagst mit dem Blind, nämlich es nimmt mir die Fähigkeit, also meine Augen zu nutzen, denn bei dem Film kann ich ja durch die Montage bestimmte Dinge auch schon andeuten, indem ich es einfach schon vorher sehe. Bei dem Hörspiel ist es wiederum anders. Klar, da gibt's auch diese klassischen Mechanismen wie ein Jumpscare, das gibt's auch bei Hörspielen. Also bei John Sinclair wird das immer gerne gemacht, da erzählt jemand gerade was und dann gibt's so einen lauten Knall und auf einmal taucht der Bösewicht auf zum Beispiel. Aber es gibt halt auch ganz so verschiedene Abstufungen von diesen Grauen oder dem Horror halt. Und mich reizt gerade bei Hörspielen, gibt's ein unglaubliches Facettenreichtum. Also so wie du es eben beschrieben hast, das ist eher so diese klassische Szene, dann kommt so, jemand erschreckt sich, dann kommt ein bisschen Musik dazu. Aber das Medium ist ja erstmal in allen Genres zu Hause. Es gibt ja auch tolle Comedy-Hörspiele und so weiter oder Kinder- und Jugendhörspiele. Es gibt halt aber auch ganz verschiedene narrative Formen. Und es gibt zum Beispiel auch Horrorhörspiele, das fand ich auch interessant, die dieses Found-Footage-Motiv aufnehmen. Also du hörst dann im Rahmen eines Hörspiels unterschiedliche Audioaufnahmen, die jetzt bei irgendwelchen Tonaufnahmen, die irgendwo im Wald gefunden wurden, das wurde jetzt wieder neu digitalisiert, bessere Qualität, jetzt kann man das alles hören. Und solche Aspekte, das findet sich also auch wieder in dem Medium. Und ich finde Hörspiele interessant, weil sie sind so ein finanzierbarer Konkurrent zum Film. Also wir werden ja später noch über die Produktion von Ivar Leon Menger sprechen. Der macht mittlerweile in Kooperation mit Audible, das sind wirkliche Serien, also quasi Hörspielserien. Die eine heißt Ghostbox, die andere ist Monster 1983. Das sind drei Staffeln jeweils. Und es sind unglaublich, wenn das jetzt Serien oder Filme wären, dann wäre das unglaublich teuer und aufwendig, sowas zu produzieren. Und ich glaube auch nicht umsonst gehen viele Autoren und Kreative in dieses Medium rüber, weil sie halt einfach mit deutlich weniger Kosten tolle Geschichten auch erzählen können.
Weißt du, was ich mich gerade frage, wenn ich dir so zuhöre? Warum gibt's eigentlich keine coolen Hörspiel-Aspekte in Videospielen? Also wenn du mal drüber nachdenkst, es gibt ja ganz oft so Audiologs, die du findest in Spielen, die dann irgendwie nacherzählen, entweder es ist ein Tagebuch oder es ist irgendwie ein Charakter, der irgendwo noch schnell so eine Nachricht aufgesprochen hat, meistens irgendwo zurückliegend in der Vergangenheit, meistens auch ganz dramatische Ereignisse. Aber da kann ich mich nicht erinnern, dass da mal viel mit solchen Hörspielformaten gespielt wird. Also so dieses typische, du hörst jemanden sprechen, dann und dann ist mal Pause und dann hörst du nichts mehr. Also das habe ich mit Sicherheit schon mal gesehen und gehört in einem Videospiel, aber das ist nicht die Regel. Ich habe das Gefühl, da wird dann immer sehr, da kriegt ein Synchrosprecher seinen Text vorgelegt und der liest das dann vor, irgendwie möglichst in Persona. Aber da wird ganz selten, finde ich, mit solchen Formaten gearbeitet, dass man wirklich sagt, da findet jetzt ein Charakter ein Tonband quasi, wo sich jemand wirklich anhört, als hätte er wirklich das aufgesprochen. Das finde ich ganz interessant gerade.
Also ja, ich würde schon sagen, wie du sagst, vordergründig, dieses Audiolog wird halt am meisten bevorzugt. Das ist ja eigentlich eher nur so ein bisschen so eine Ausdehnung des Lores oder so ein bisschen Background in die Geschichte reinbringen. Was mir als erstes eingefallen ist, es gibt ja manchmal auch so, dann findest du irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Datenträger und darauf ist dann zum Beispiel, ich glaube bei Dead Space war es auch ein paar Mal so, da hörst du dann quasi, wie dann irgendwie, da ist eine Crew, die sind irgendwo gefangen und dann hört man, wie jemand von draußen eindringt und dann hört man die Leute schreien. Das wären so typische Hörspielelemente.
Das ist cool,
Und das findet dann vielleicht sogar, müsste man mal sich genauer mit beschäftigen, sogar vielleicht eher in Horrorspielen auch eine Funktion, weil das halt da auch besser passen würde auch. Ja,
interessant. Das ist nur so ein Randgedanke, den ich mal hatte. Den können wir uns mal aufschreiben für die Zukunft. Finde ich sehr interessant. Aber ja, genau. Was du auch gesagt hast, finde ich auch sehr interessant. Diese Sache mit den Hörbüchern, wie die aktuell die auch immer noch sind. Also du hast ganz recht, auf Audible, aber auch auf FYEO, auch so eine neue Podcast-Plattform eigentlich erstmal. So ähnlich wie Audible auch, die so eigene exklusive Formate hat. Auch dort gibt es immer wieder neue Hörbuchproduktionen und auch da werden auch die Möglichkeiten genutzt, die es aktuell gibt, also da werden auch WhatsApp-Sprachnachrichten zum Beispiel eingebaut als Element. Und das finde ich auch so interessant, weil Hörbücher hatte ich bis vor kurzem noch so vor allem als Relikt meiner Kindheit im Kopf. Aber das ist ja wirklich ein Medium, das nach wie vor produziert wird, das nach wie vor hochwertig produziert wird und auch konsumiert wird. Das finde ich total spannend.
Ja, es ist ein Medium, was halt unglaublich, so wie alles natürlich in den letzten Jahrzehnten, so eine technische Entwicklung mitgemacht hat. So. Und mittlerweile kannst du dir, ich glaube, man muss heute schon noch immer noch ein paar tausend Euro in die Hand nehmen, um sich zum Beispiel, du kannst dann so Sounddatenbänke dann halt kaufen mit, weiß nicht, tausende von Klängen. Jemand geht die Treppe runter, geht die Treppe rauf, Schreie, Autounfälle und so weiter. Also, dass du diese ganzen Soundkulissen, dass man sich so ein Backup damit aufbauen kann, dann braucht man natürlich noch die professionellen Sprecher. Das ist natürlich dann eine Sache, wo es dann auch teuer wird. Aber man kann mit relativ wenig Mitteln, es gibt auch so Hörspielprojekte, ich glaube, das heißt sogar auch das Hörspielprojekt, also auch Leute und Fans, die selber sogar per Skype sogar auch interessante Sachen machen und also gar nicht vor Ort in einem Studio sind, aber auch selbst Hörspiele einfach aus der Lust an der Freude irgendwie produzieren. Und da gibt es einfach viele Möglichkeiten, auch schon mit geringeren Budgets tolle Sachen zu erreichen, ja.
Ja, schönes Stichwort. Ich habe ja, das muss ich mal an der Stelle sagen, weil es so schön passt, ich habe diesen kleinen eigenen Podcast, Okay Cool heißt der, und da habe ich nämlich da beginnt jede Folge so, dass man ein Aufzugsgeräusch hört und danach fange ich an zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob das für die Leute da draußen funktioniert, es hat noch nie jemand was dazu gesagt, aber ich habe damit immer so einen Spaß, weil sich das für mich in meiner Vorstellungswelt, hört sich das an, als wäre ich in einem Aufzug irgendwo hochgefahren, steige aus dem Aufzug und fange dann an zu reden. Und das ist eigentlich so ein super einfaches, also das ist ja wirklich, also einfacher kann man es ja gar nicht machen, aber zumindest in meinem Kopf ist das einfach Wahnsinn. Also da klinge ich jedes Mal so, als würde ich einen Aufzug hochfahren und dann irgendwo aussteigen und was erzählen. Und ich finde das so schön, wie man mit diesen, wie du ja sagst, einfachen Mitteln so viel erzeugen kann.
Kopfkino,
das
ist wirklich schön. Richtig Kopfkino, ja. Mit nur zwei Sachen, nämlich dem Aufzuggeräusch und deiner Stimme. Ja, genau.
Das ist einfach geil, ja. Das ist einfach toll. Ja, genau. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ach, egal.
Sorry.
Wollen wir denn zu unseren Beispielen mal kommen oder
ja,
möchtest
gerne.
Du noch was loswerden zum Medium selbst?
Nö. Eigentlich haben wir schon genug zu gesagt, lass uns in medias res gehen.
Ja. Ja, würde ich auch sagen. Wo fangen wir denn an? Wollen wir bei Larry Brand anfangen?
Gerne.
Oder wollen wir uns nehmen wir uns den vor? Denn Larry Brand ist tatsächlich von den drei, die wir uns angehört haben, derjenige, mit dem ich am meisten jetzt verbunden habe tatsächlich. Ich kannte ihn vorher nicht, also okay. Die Figur nicht. Ich kannte auch den Autoren dahinter, Jürgen Grasmück heißt der nicht. Das war für mich alles neu. Und das habe ich mir jetzt mal angehört, eben auf Vorschlag von Nils. Und ich muss sagen, der Erstkontakt war erstmal sehr befremdlich. Also vielleicht, bevor ich aber zur Begründung komme, ganz kurz eine Einordnung, was es eigentlich mit dieser Figur auf sich hat. Da musst du gleich, Nils, mir unter die Arme greifen, wenn ich hier irgendwas falsch sage, weil der begleitet dich ja quasi schon seit Jahren und mich jetzt erst seit ein paar Wochen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, mal kurz zu erklären, Larry Brand ist eben nicht, wie ich ganz am Anfang dachte, der Autor von der Reihe, sondern das ist die Hauptfigur quasi, diese fiktive Figur. Und da fängt es nämlich schon ein bisschen an, komisch zu werden. Der ist nämlich, und jetzt zitiere ich die offizielle Beschreibung, beste Spezialagent der psychoanalytischen Spezialabteilung PSA, und er bekämpft übernatürliche und ungewöhnliche Verbrechen. Und sein Arbeitsname, nee, nicht sein Arbeitsname, sein Codename ist X-Ray 3. Und er ist quasi eine Art Agent, der sich, wie beschrieben, in jeder Folge mit einem übernatürlichen Verbrechen auseinandersetzt, das oft in so eine Horror- oder oft eigentlich immer in so eine Horror-Grusel-Ecke abdriftet. Und er hat auch einen Widersacher, und der heißt auch nur so, wie man es sich vorstellen könnte, wenn man gleich erfährt, wann dieses Hörspiel erstmals produziert wurde, und zwar heißt dieser Widersacher Dr. Satanas. Er ist ein wahnsinniger Wissenschaftler, selbstverständlich.
Natürlich, ja.
Und das ist halt geil. Und ich meinte es gerade, man könnte sich vorstellen, wenn man weiß, wann das erstmals produziert werde. Und zwar stammt diese Reihe ursprünglich aus den 1960er Jahren und war ursprünglich eine Romanreihe. Laut offizieller Informationen habe ich gelesen, 213 Romane gibt es. Und ein Bruchteil davon wurde in den 80er Jahren als Hörspiel produziert.
Genau.
Und aus dieser Zeit, also obwohl man jetzt, also egal ob man in den 60ern oder in den 80ern ist, da kann man sich vorstellen, gut, da muss ein Erzfeind Dr. Satanas heißen, und natürlich ist es ein wahnsinniger Wissenschaftler. Das sind so die Eckdaten, die ich zu Larry Brand rausgeschrieben habe. Nils, wo meldest du dich jetzt schnipsend und sagst, Dom, da muss noch mehr ran?
Ja, also natürlich, man muss das auch alles, wie du schon sagtest, ne, in diesem Groschenroman-Kontext einfach sehen. Also das waren Groschenroman-Geschichten. Der Jürgen Grasmück hatte ursprünglich für die Silber-Krimi-Reihe geschrieben. Das war so in 60er Jahren schon. Und dann hatten da der Verlag, merkte halt, dass diese, alles was so ein bisschen so ins Übernatürliche driftete, dass da die Verkaufszahlen einfach auch ganz gut waren. Und dann wurde aus dem Silberkrimi, wurde der Silbergruselkrimi. Und das waren halt dann da, ich glaube sogar, meines mich erinnern zu können, die erste Geschichte dieser neuen Reihe war dann auch direkt eine Larry Brand Geschichte. Und da hatte der Jürgen Grasmück schon, weiß ich nicht, auf jeden Fall Dutzende Geschichten geschrieben. Der war von Beginn seiner Karriere an nämlich bekannt dafür, so Science-Fiction mit Horror zu vermengen. Er hat ursprünglich vor allen Dingen Science-Fiction geschrieben, da kamen aber dann immer mehr Horrorelemente dazu. Und die ersten Kurzgeschichten von ihm, die wurden in Groschenromanen veröffentlicht und im Alter von 17 Jahren hatte der schon seine ersten Geschichten publiziert. Das war so in 50er Jahren sogar schon. Und der hatte auch eine ganz interessante Vita, die auch so ein bisschen auch so seinen schriftstellerischen Werdegang auch beschreibt. Der litt an einer progressiven Muskelschwäche. Der war also schon sehr früh, ich glaube auch schon mit 16, 17, auch an den Rollstuhl gefesselt. Und die Schriftstellerei ermöglichte es ihm und seiner Familie, der hatte dann auch relativ früh dann auch, ich glaube sogar zwei Kinder oder auf jeden Fall eine Tochter definitiv, sich halt auch über Wasser zu halten. Und der hat halt einfach sehr, sehr viel geschrieben. Und diese Larry Brent-Figur war auch sehr erfolgreich, auch als Groschenroman. Er hat dann später auch war dann Buchhändler mit seiner Frau zusammen, hat einen eigenen Verlag gegründet. Also hat auch eine sehr interessante Vita, der Mann. Und der war halt eine Maschine, was das Schreiben anging. Der hat wirklich sehr viel geschrieben. Es gibt auch so ein Interview mit seiner Tochter, wo sie halt auch schreibt, dass er halt einen großen Teil des Tages auch dann geschrieben hat, sich zwar auch sehr mit den Kindern auch beschäftigt, aber er hat sehr viel auch geschrieben. Aber ich finde immer noch, obwohl er so einen großen Output hatte, halte ich ihn für einen besseren Schreiber als zum Beispiel Jason Dark. Jason Dark ist der Autor, den viele dann, vielleicht die sich auch ein bisschen auskennen, mit John Sinclair assoziieren. Er ist quasi der Erfinder von John Sinclair, auch lebt heute noch der Autor. Aber ich halte die Sachen von Grasmück für interessanter, weil der wusste halt eher, wie man so einen Spannungsbogen aufbaut, wie man auch so Science-Fiction-Elemente mit einwebt. Und ich würde jedem, der sich damit beschäftigt und der vielleicht auch beschäftigen will, der auch sagt, ich möchte mir da mal einfach so einen Einblick in diesen Kosmos haben, würde ich schon denn die alten Reihen, also die alte Hörspielreihe aus den 80er Jahren ans Herz legen. Oder es gibt auch Neuauflagen der Groschenromane und die Geschichten sind gut. Also es ist jetzt keine Weltliteratur, aber ich lese das gerne. Ja.
Ich fand es interessant, ich habe nachgelesen, dass die Tonträger von diesen Hörspielen, die in den 80ern dann produziert wurden, eigentlich den Aufkleber bekamen für Erwachsene. Es scheint so ein gelber kleiner Makler gewesen zu sein. Also ich habe das nur gelesen. Ich war damals noch zu jung, um mich in einem Kaufhaus aufzuhalten und nach irgendwelchen Aufklebern zu schauen. Aber so erzählt man sich. Und obwohl diese Hörspieldinger diese Aufkleber gehabt haben, wurden sie bei den Kinderhörspielen platziert. Nils, kannst du das verifizieren?
Ja, also ich kann mich noch erinnern, es ist am Ende funktioniert das ja genauso wie mit den Parental Advisory Zeichen, ne, die früher auch auf den Hip-Hop-Platten waren. So, wenn das drauf ist, so, boah, dann macht mich das noch mehr an, dann will ich dann noch umso mehr wissen, was da drauf ist. Und wie du sagst, also wir hatten früher einen großen Kaufhof bei uns in Mülheim und da war eine große Hörspielabteilung, wo all die ganzen Kassetten lagen in ihren unterschiedlichen Farben, in Rot und Blau. Das war ja auch echt immer ein buntes Meer an Kassetten. Und ich kann mich noch erinnern, dass die Larry Brand Kassetten, die standen neben den Benjamin Blümchen und den anderen Kassetten. Ja, und John Sinclair war auch einfach nur ein eigenes Regal. Das waren dann diese ganzen grünen Cover mit irgendwelchen Dämonengesichtern drauf. Und
geil.
Und das natürlich haftete denen sowas Verruchtes an. Und ich kann mich noch erinnern, meine erste Larry Brand Kassette, da habe ich einen Schulfreund damals in der Grundschule besucht, so dritte, vierte Klasse muss das gewesen sein. Und der hatte diese Larry Brand Kassette, das waren die Atomgespenster oder irgendwie sowas in der Art, genau. Und da weiß ich noch, wie heute, wie ich dann auch so völlig fasziniert, diese Cover waren immer cool, das waren halt immer irgendwelche Monsterbilder drauf und natürlich noch dieser Schriftzug nur für Erwachsene. Es gab, glaube ich, gar nicht diese Einteilung damals, dass das erst ab einem bestimmten Alter ist, sondern das war einfach alles verfügbar einfach. Aber ich kann mich dann auch daran erinnern, dass es umso spannender natürlich für uns auch war als Kinder. Ja,
um mal ein Beispiel zu nennen, einen Beweis, dass es sich bei diesen Larry Brandt-Geschichten tatsächlich um harten Tobak zu handeln scheint. 1986 ist tatsächlich eine Folge von Larry Brandt auf dem Index gelandet. Und zwar war es die Folge Die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo. Und es gab, man kann heute noch das Urteil nachlesen, warum diese Folge auf dem Index gelandet ist. Übrigens eine folgenreiche Entscheidung, denn dann wurde erstmal jahrelang kein neuer Roman mehr in ein Hörspiel verwandelt. Und zwar, ich zitiere mal aus dem Urteil, weil das ist wirklich gut. Das muss ich mal ganz kurz hier, dem muss ich mal Raum geben. Und zwar: Die Tonkassette wirkt zweifelsfrei verrohend, weil sie bei dem Zuhörer Aggression aufbaut und ihn im Zustand angespannter, latenter Aggressivität hält. Dies erreicht die Tonkassette, indem sie den jeweiligen Zuhörer mit grausamen Gewaltakten konfrontiert. Verletzungshandlungen, die Auswirkungen von Verstümmelungen bzw. Operationen sowie das Leid der Angehörigen der Opfer werden detailliert inszeniert. Einem anderen Mädchen entnimmt Dr. Gorgo in einem Laboratorium das Gehirn. Er verpflanzt dieses in eine Collier, in einen Collier, in einen Collier,
in, ach nee, in einen Collier, genau.
Collier. Ja, ja. in einen Collie freigelassen, für dieses Tier Larry Brent zu dem Operationsraum. Hier rennt er immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand, Blut und Eiter spritzen, schließlich zerplatzt der Hundekopf. Und das ist krass. Also die Beschreibung, die legt ja nahe, okay, das ist tatsächlich harter Tobak, vielleicht vor allem für die 80er Jahre. Aber das Ganze ist ja immerhin trotzdem noch in einem Hörspiel. Das heißt, man sieht nichts, man hört es nur. Und das hat trotzdem gereicht, um zu sagen, nö, wir nehmen diese Folge vom Index. Und das, finde ich, ist eine spektakuläre Entscheidung.
Ja, und natürlich auch dieses schon mal, das Reininterpretieren. Also wir sind der Meinung, das macht den Zuhörer aggressiv. Ne? Also diese Medienwirkung, die wird da einfach vorausgenommen. Und dann wird halt gesagt, man ist dann in einem Zustand angespannter, latenter Aggressivität. So. Also so viel zu dem Thema auch ja, Medienpädagogik in den 80er Jahren. Also, ja.
Also ganz kurios, die Folge kann man heute tatsächlich noch hören, allerdings nicht in der Originalfassung, sondern die wurde dann später, gab es dann, ich glaube 2010er in den Jahren so oder Anfang der 2000er, eine Rückkehr der Klassiker-Neuauflage. Da wurden viele Larry Brent alte Folgen neu aufgelegt und auch neue Folgen produziert und da wurde dann auch hier diese Dr. Gorgo-Folge neu veröffentlicht, allerdings gekürzt und mit teilweise neuen Texten. Das heißt, aber finde ich trotzdem, ich wusste das wirklich nicht, dass es mal ein Hörbuch, es gibt auch wenige Beispiele dafür in Deutschland, dass eine Hörbuchfolge auf den Index genommen wird, was, finde ich, nochmal sehr schön den Punkt unterstreicht, was wir ganz anfangs erzählt haben, dass diese Vorstellungskraft und die Faszination aus diesem Medium ein unheimlich intensives Medium machen. Also, dass man wirklich davor sitzt und sich das vorstellt, das, finde ich, ist wirklich krass.
Ja, ja, ja. Ja, zumal noch dazu kommt, ich meine, das war wirklich, das hing, wie du schon sagtest, das hing Larry Brent vor allen Dingen an. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es bei John Sinclair Vergleichbares gab, da gab es sicherlich auch so mal so Fälle, aber Larry Brent war damals halt schon so, oh, das ist auf dem Index gelandet. So. Und natürlich hatten die Hardcore-Fans, die das auch noch aus den 80er Jahren kennen, dann gehofft, dass bei den Neuauflagen das dann auch wieder so original dann auch enthalten ist. Aber also mir war das jetzt nicht so wichtig. Und ja, natürlich machte das Ganze nochmal so verruchte auch am Ende so. Aber das muss man schon sagen, das war damals schon eine recht große Geschichte auch. Und das war eigentlich auch nochmal ein bisschen Publicity und Werbung auch für die Larry Brent-Reihe auch. Aber wie du sagtest, es war auch ein bisschen das Ende auch für die Reihe, ja.
Ich finde, ich habe dann mir die ersten Folgen mal an, nicht die ersten Folgen, ich habe mir ein paar Folgen angehört und ich muss sagen, ich habe es ja anfangs schon erwähnt, ich hatte wirklich Probleme, da reinzukommen, weil diese Recherchen, die ich dazu gemacht habe und betrieben habe, die haben mir eigentlich eine große Erwartungshaltung aufgebaut, weil ich mir dachte, das klingt ja wirklich cool, total spannende Kriminalfälle, die irgendwie ins Übernatürliche gehen, dann eine Folge landete sogar auf dem Index, also da war ich ganz kurz ähnlich begeistert wie ein Teenager in den 80ern wahrscheinlich, weil ich mir dann dachte, boah, geil, muss ich mir mal anhören. Und dann habe ich gemerkt, es ist ganz schön schwer, also für mich zumindest, da heute noch reinzukommen, denn der Hauptgrund für mich, da reinzukommen war, warum es so schwer war, dass es so komisch, also so komische Einordnungen gibt immer, also ich muss es erklären, zu Beginn jeder Folge und auch bei jedem neuen Kapitel quasi und wenn der Ort sich wechselt, der Geschehnisse, dann gibt es so eine Polizeistimme, so einen Typen, der sonst auch in der Folge nicht vorkommt und der liest immer sehr nüchtern wie so eine Art Polizeiakte vor, Ort, Uhrzeit und wo wir uns gerade befinden. Und das ist immer, das holt mich immer so aus dem Geschehnis raus, es ist immer so ein harter Bruch, dass ich ganz lange Probleme hatte, mich da nicht einfach drüber lustig zu machen, weil es ist so trashig. Also du hörst da irgendwie Larry Brent gerade noch in der Folge, keine Ahnung, der marmorne Tod über eine komische Marmortafel philosophieren und dann gibt's gruselige Musik und dann kommt der Polizeityp, der sagt so, keine Ahnung, irgendeine Stadt, 12.54 Uhr, Ort des Geschehnisses, bla bla.
Nee, ganz wichtig, und, Ortszeit. Immer 13.33 Uhr. Ortszeit, ja, das ist immer ganz wichtig.
Genau, und du denkst so, was soll das denn jetzt? Also das ist halt völlig, passt gar nicht dazu. Und das war so, das war ein Grund, warum ich echt Probleme hatte, mich auf diese Geschichten einzulassen. Aber für dich wahrscheinlich heute wie damals kein Problem, weil du damit aufgewachsen
bist. Und es ist halt genau das, es ist ein Augenzwinkern für die Fans, weil das hat von Anfang an bei den alten Folgen schon, war immer diese Berlin, 1900 so und so, Uhrzeit, Ortszeit. Das war halt, es ist eigentlich, hat überhaupt keine Relevanz wirklich für die eigentliche Geschichte. Es ist völlig überflüssig, aber gehört trotzdem irgendwie dazu. Und das Gleiche kann man immer noch sagen, auch, also du hast ja auch in den Notizen auch mal geschrieben, das ist schon teilweise echt, also harter, sexistischer Tobak auch, gerade die alten Folgen. Und ich muss auch, je mehr ich mir auch die alten Folgen anhöre, dass diese Serie oder Reihe ist auch sehr auf dem Erfolg der James-Bond-Filme so mitgeschwommen. Ne? Und das gilt natürlich auch für die Groschenromane der damaligen Zeit. So. Also James Bond war Kult, 60er, 70er, auch in die 80er Jahre rein. Und James Bond war auch immer so einen lockeren Spruch für die Mädels auf Lager und auch dann gerne mal der, wie du ihn beschrieben hast, der Voyeur-Russe, das ist ja sein, der Kollege von X-Ray 3 von Larry Brand ist so sein russischer Kollege. Das ist auch so ein Abzieh-Russe, wie er im Buche steht. So, übrigens toll gesprochen von, bei den neuen Folgen von David Nathan auch, die Stimme von Christian Bale. Also, aber das ist, sind schon so ein paar Punkte, wo man, also ich kann da noch drüber lachen. Es ist jetzt auch kein harter Sexismus, also so Sachen so, da werden halt auch mal Frauen so als Puppe oder so bezeichnet. Aber es ist schon, ich kann schon nachvollziehen, dass es schwer ist, da auch da reinzukommen. Selbst wenn man auf die neuen Folgen zurückgreift, weil es gibt ja auch so eine Art Neuauflage seit ein paar Jahren, mit denen kann ich nicht so viel anfangen, weil das ist mir, ist es sehr so wirr von den Geschichten, also wirrer auch als die Originalfolgen, und es ist halt so gekünstelt, ja, wir wollen unbedingt noch so ein bisschen sexistische Verruchtheit drin haben und immer noch diesen Klischee-Russen, das finde ich, wirkt so ein bisschen aufgesetzt teilweise auch, ja.
Also ich nehme mal als Beispiel die Schneehexe, das war die erste Folge, die ich von Larry Brand gehört habe, da geht es, da möchte ich jetzt gar nicht so viel verraten, ne, für diejenigen, die es reinhören wollen. Ich meine, es ist auch, finde ich, schon mal gut beschrieben, grundsätzlich einfach, dass diese Folgen sich immer drehen um einen Mord oder um ein Verbrechen, was sich immer irgendwie auf was Übernatürliches zurückführen lässt. Also in dieser Welt existieren auch Dämonen und Geister und sowas, und die muss dann Larry Brand irgendwie bekämpfen. Genau, und in dieser Folge, ganz zu Beginn, wird eine Frau vorgestellt, die sich quasi in die Arme von Larry Brand und seinem Kollegen flüchtet nach einem ganz furchtbaren Vorfall, den sie beobachten musste. Und was ich da so unangenehm finde, ist, dass also du hörst halt alles mit, also das klingt jetzt so komisch, aber ich versuche es mal in Worte zu fassen, die ganzen inneren Monologe der Charaktere und all das, wo du in dem Buch zumindest noch eine Distanz hast, weil du es nicht hörst, sondern nur liest, das hast du direkt im Ohr. Wenn dann dieser Russe zum Beispiel mit dem Fernglas am Fenster steht und diese Frau am Pool beobachtet, und dann sagt er so, oh, sie hat nur ein Bikini. Ja, ja, ja. Und dann hört man noch diese typischen Hörspielgeräusche, die so, ja. Und er macht nichts, außer nur gucken. Aber im Drehbuch steht halt, er macht Geräusche beim Gucken, weil es ihm gefällt. Yeah. Oder dann sagt er auch immer zu seinem Kollegen, zu Larry Brand, immer irgendwie so, also in dieser Folge, die ist aber schon attraktiv, oder Larry? Yeah. Und es ist so, oh, das ist so unangenehm. aber ich meine, also das sind halt so, das sind so Dinge, die halten mich dann davon ab, diese Folge genießen zu können. Aber wenn man das mal ein bisschen dann im System hat und so ein bisschen dann lernt, darüber hinwegzuhören und vor allem auch mal Folgen erwischt, in denen das nicht ganz so im Vordergrund steht, dann finde ich, dann entwickelt diese Serie einen ganz komischen, altmodischen Charme. Also auch allein wegen des ganzen Setups, es gibt ja auch immer so einen Intro-Text, wo so ein Erzähler dann erzählt, wer Larry Brand eigentlich ist, und der erzählt das auch so. Der erzählt, ich weiß gar nicht genau, was er wortwörtlich sagt, aber lass mich nochmal hier kurz hochscrollen zu meiner Beschreibung. Genau, der sagt dann irgendwie so, also irgendwie in diesem Ton so, Larry Brand alias X-Ray 3 ist der beste Spezialagent der psychoanalytischen Spezialabteilung PSA. Er bekämpft übernatürliche und ungewöhnliche Verbrechen. Und es ist so, das ist einfach so trashig. Und das denkst du dir einfach nur, oh mein Gott, das ist einfach Zeitreise in die 80er. Aber es ist eine gute Zeitreise in der Hinsicht. In dieser Hinsicht ist es eine gute.
Ja, also du hast ja jetzt auch, da waren vordergründig vor allen Dingen die Neueren auch ein bisschen behandelt. Bei den Alten gibt's halt auch so Sachen, das findet sich bei den Neuen teilweise auch noch so. Du hattest damals halt auch einfach nicht diese technischen Möglichkeiten, so Geschehnisse mit Sounds zu unterlegen. Und dann war halt auch häufiger, war es dann so, dann musst du jetzt erzählen, was du gerade siehst. Also Larry Brand erzählt dann irgendjemand anderem, und sei es per Funk oder für sich selbst, einfach nur, ja, jetzt macht er das und das, jetzt schlägt er den so und so. Ne? Also du hast keine Soundmöglichkeiten, also musst du erzählen, was er gerade sieht. So. Und auch das sind Sachen, das kann ich aus heutiger Sicht verstehen, wenn man da denkt, so, ja, warum beschreibt er das jetzt so lange und macht doch einfach das kürzer. Aber im Kontext der Zeit ist es dann wieder auch verständlich. Und mir bliebe eigentlich nur zu sagen, also um auch so ein bisschen dieses durchaus vorhandene schreiberische Talent auch des Autors und so ein bisschen auch mal ein Gespür dafür zu bekommen. Es gibt eine Hörbuchreihe, da sind wir jetzt wieder ein bisschen weg von den Hörspielen, aber es gibt eine Hörbuchreihe vom Europa Verlag, die haben die Rechte ja auch daran. Und das sind immer so 3- bis 4-stündige Geschichten, aber wirklich auch übrigens von dem Erzähler der alten Hörspiele auch vorgetragen, also vorgelesen. Die sind dann auch ein bisschen so mit Musik mal untermalt, oder da gibt es auch mal sagen wir mal, einen Soundeffekt oder sowas, also so ein bisschen so ein aufgebohrtes Hörbuch. Und die sind sehr gut, um auch mal ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, was waren das eigentlich für Geschichten, weil das ist wirklich dann aus den Büchern von Grasberg auch vorgelesen. Und ich fand die Geschichten sehr spannend, und da bekommt man auch eher ein Gespür dafür, was da auch so, also nicht jetzt literarisch, aber dass da auch durchaus auch ein Talent dahinter steckte. Und also wer da mal einen Einstieg sucht, das gibt's auch bei Spotify, gibt zum Beispiel Das Grauen schleicht durch Bonnards Haus. Das ist die erste Folge von diesen Hörbuchreihen. Es gibt noch diverse andere. Die kann ich durchaus empfehlen. Also, weil da bekommt man auch einen guten Einblick in dieses Larry Brandt-Universum. Ja.
Ich finde, Larry Brandt hat mir auch noch mal schön vor Augen gehalten, den Unterschied zwischen Hörspiel und Hörbuch. Hörbuch fühlt sich so ein bisschen für mich persönlich jetzt einfach nur an, wie so ein Besuch im Theater. Also wirklich so, wo du was Schönes dir anziehst, dann setzt du dich da hin, alle Leute sind total rausgetakelt und dann hörst du da einem begabten Stimmenkünstler dabei zu, wie er Worte in eine Geschichte verwandelt. Und im Gegensatz dazu, Hörspiel, so ein bisschen Bauerntheater, was jetzt gar nicht mal so wertend gemeint ist, sondern in meiner Kindheit war Bauerntheater fester Teil der Wochenendgestaltung Süddeutschland halt einfach. Da hatte jedes Dorf ein eigenes Theaterensemble. Und da knallt's überall, da sind alle laut und alle schreien und ständig ist irgendwas. Und das ist so ein bisschen das gewesen. Und das habe ich da auch gemerkt, weil zum Beispiel auch nach diesem furchtbar trashigen Agenteneinordnung direkt zu Beginn, da was ich eben gerade versucht habe nachzuspielen, wer Larry Brandt ist, gibt's natürlich auch so einen fetzigen Gitarrenrockgriff. Wo du halt auch so denkst, so, okay, das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber das finde ich auch ganz schön. Das ist auch so eine Reminiszenz an eine Zeit, die schon lange Zeit vorbei ist. Das finde ich einfach schön. Und übrigens, was ich tatsächlich gut finde, um auch mal was Positives zu nennen bei diesen Larry Brandt-Folgen, da wird auch viel geflucht. Und das Fluchen, finde ich, ist ein sehr echtes, sehr ehrliches. Denn da wird nicht irgendwie geflucht, wie man es in Romanen kennt, so Mist oder ach du grüne Neune, sondern in den Folgen, die ich gehört habe, wurde gesagt Scheiße, es wurde gesagt Fuck, da wurde alles gesagt, was man heute auch sagen würde, wenn man in einer Fluchsituation ist. Und das hat ihm unheimlich viel Atmosphäre gegeben.
Authentizität quasi, ja.
Richtig, ja. Genau. Ja, also nee, also Larry Brandt hat mich tatsächlich begeistert. Ich muss auch sagen, dass diese Folgen, die sich ja oft immer um diese übernatürliche Vorkommnisse drehen, die sind tatsächlich auch spannend. Also da passieren auch wirklich absurde Dinge, wo du denkst, das kann nur in so einer komischen Horrorgeschichte passieren. Also keine Ahnung, der Marmorne Tod zum Beispiel, da beobachtet zu Geschichtenbeginn ein Junge, der auf einem Baum sitzt, einen Überfall erstmal, wie zwei Männer eine Frau fast totschlagen und dann verwandeln diese Männer oder drohen sich zumindest zu verwandeln in Marmorstatuen, weil diese Frau, die verstorben ist, plötzlich wieder von den Toten als Marmorstatue zurückkehrt. Und du hörst dir das alles an und denkst dir einfach nur, what the fuck, in welchem Film sitze ich denn jetzt hier gerade? Aber irgendwie ist das so ehrlich, also da so richtig echt erzählt, dass du das Gefühl hast, okay, die wollen mich jetzt wirklich mitnehmen auf diese Reise. Und auch wenn das alles irgendwie Blödsinn ist von so einer rationalen Seite aus, das ist so schön gemacht und so sympathisch gemacht und erzählt, dass du denkst, irgendwie ist was dran. Also, und das fand ich so schön. Ich konnte das richtig schön hören.
Das ist auch ein Aspekt, diese Direktheit. Das ist das erste Wort, was mir eingefallen ist. Das liebe ich heute auch noch. Und ich habe dir ja schon mal in der letzten Folge auch erzählt, ich lese heute auch noch Groschenromane. Also wenn ich ein John Sinclair-Heft irgendwo sehe und das Cover spricht mich an, dann kaufe ich das auch und dann lese ich das auch. Und da ist halt genau dieses, was du sagst, dieser ganze Schnörkel drumherum, das ist weg. Da gibt's Spannungsbögen, das ist gut geschrieben. Also ich bin jetzt kein Fan von Jason Dark, aber es gibt ja auch noch zig andere Autoren, die zum Beispiel für John Sinclair auch schreiben. Und das ist halt ohne diesen ganzen Schnörkel. Das geht schnell auf den Punkt und ich bin gut unterhalten. Und das macht für mich aber auch die Stärke dieser Hörspiele auch aus. Und also ich würde auch nochmal, wenn jetzt jemand einen Einstieg sucht zu Larry Brandt, dem kann ich eigentlich nur auch zum Einstieg auch durchaus die alten Folgen empfehlen. Da gibt's die Irrfahrt der Skelette, das ist die allererste Folge von 1983, mit dem tollen Horst Frank, den werden einige auch noch, wenn sie die Stimme hören, werden sie ihn sofort erkennen, ganz bekannter deutscher Schauspieler auch, hat auch bei Tim Thaler mitgespielt, war sehr aktiv auch in Hörspielproduktionen, das kann ich nur empfehlen und ist auch noch ein wichtiger Aspekt, den sollten wir auch noch erwähnen, alle diese, also zumindest die wir ja hauptsächlich behandeln, diese drei Hörspiele und Hörbücher, die gibt's auch bei Spotify, das heißt, man kann sich, wenn man da ein Abo hat, entsprechend dann auch einen Überblick von den einzelnen Reihen auch verschaffen, ja.
Das stimmt. Ich wollte gerade nur was zu Larry Brandt sagen. Genau, richtig, diese Direktheit, das ist auch was mir aufgefallen ist. Eben diese Marmor-de-Tod-Folge zum Beispiel, die beginnt, glaube ich, sogar mit den Worten, der kleine Junge im Baum beobachtete einen Mord oder sowas. Und das ist so, finde ich, auch so ein Schlag ins Gesicht direkt und das wird auch richtig schön fortgesetzt. Und auch wenn man sich da mal ein bisschen drauf konzentriert und man sich vorstellt, wie wäre diese Geschichte in einem Buch, wenn man das als Buch lesen würde, wirklich toll. Also wirklich gut geschrieben. Also es gibt dann, wie gesagt, immer diese Ausreißer, dass dieser unangenehme Sexismus zu hören ist, dass manchmal es wirklich auch arg trashig ist, auch einfach. Aber die Literatur dazwischen, finde ich, ist eine ganz hervorragende. Also es ist wirklich viele Folgen gehört, wo ich mir dachte, das als Buch würde ich mir echt locker nochmal durchlesen, weil das wirklich auch einfach gut geschrieben ist.
Ja, und die Möglichkeit gibt. Es gibt viele der Bände auch nochmal jetzt als Hardcover auch, ja.
Ja, schön. Ja, wollen wir dann mit Larry Brand mal einpacken und zum nächsten gehen? Oder möchtest du noch zu dem Herrn Agenten was loswerden?
Nee, Kassette in die Hülle und Hülle zu.
dann als nächstes zu einer Reihe. Da tat ich mich sehr schwer mit. Also nachhaltig, aber aus völlig anderen Gründen wieder. Und zwar Darkside Park von Ivar Leon Menger. Das ist schon eigentlich gar nicht richtig, denn Ivar Leon Menger ist nur einer der Autoren von Darkside Park. Nils, vielleicht möchtest du das mal ganz kurz auffädeln, wie er quasi an diese Reihe gekommen ist, wie er damit zusammen.
Also ich kannte ihn vor allen Dingen, ich hatte mir so eine Kurzfilm-DVD gekauft vor 10, 15 Jahren, das ist eine deutsche Kurzfilmproduktion, Horror auch, die hieß Tramper. Und das war ein Kurzfilm mit Fabian Busch, den kennt vielleicht auch einige aus 23 und auch aus anderen Produktionen. Das war ein Kurzfilm, ich habe mir damals immer so Sachen geholt, weil ich mit Kollegen immer damals so Horrorfilmabende gemacht habe und da haben wir uns irgendwo getroffen und ich habe immer so traditionsweise immer so ein, zwei Kurzfilme vorher gezeigt. Und da bin ich das erste Mal über diesen Namen gestolpert und man hat so einen Namen auf dem Schirm, dann denkt man so, ach, vielleicht kommt da ja von dem auch nochmal ein Langspielfilm, wäre doch mal was Schönes, mal ein deutscher Horrorfilm mal wieder. Und der war der aber lange in der Versenkung gelandet und dann habe ich jetzt vor ein paar Jahren nochmal, wie gesagt, mein Interesse auch für Hörspiele entdeckt und dann bin ich wieder über diesen Namen gestolpert und man könnte schon eigentlich sagen, er hat sich halt von dem Filmgeschäft so ein bisschen zurückgezogen und ist dann voll in die Hörspiel- und Hörbuchproduktion auch übergegangen. Und er ist jetzt, wie du schon sagtest, er ist jetzt nicht der alleinige Autor hinter der Hörbuchreihe Darkside Park, sondern er ist so ein bisschen so der Schirmherr, würde ich sagen. Denn es sind insgesamt 18 Folgen. Jede Folge ist so ungefähr eine Stunde lang. Und wenn ich Folge sage, dann reden wir hier über Hörbücher. Das heißt, diese Hörbücher werden von unterschiedlichen hervorragenden Sprechern auch vertont. Und es sind unterschiedliche Autoren. Also sind, ich glaube, zwei, drei Geschichten sind auch von Ivar Leon Menger. Die anderen Geschichten sind von Autoren wie Hendrik Buchner oder Raimund Weber. Das ist auch ein sehr bekannter Hörspielautor. Und das Ganze fügt sich dann erst im Kontext zu einer stringenten Handlung zusammen. Das heißt, wir haben verschiedene Geschichten, verschiedene Blickwinkel, die ein Ganzes ergeben. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
Ja, das war verständlich. Ich fand sehr interessant, wie du mir diesen Autoren und vor allem dieses Werk verkauft hast, als wir drüber gesprochen haben, über was wir sprechen wollen. Und zwar, ich habe es mir ja aufgeschrieben, Zitat Ivar Leon Menger, Zitat Nils Ehring, einer der besten Gegenwartsautoren im Bereich Horror und Mystery. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, Nils, du hast mir hier eine Schatzkiste geöffnet. Ich bin ja mal gespannt. Und jetzt muss ich was sagen. Und zwar, ich hatte tatsächlich Probleme mit diesen Geschichten. Aber ich muss auch sagen, das lag nicht unbedingt an Ivar Leon Menger. Oder vielleicht lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Wie würden wir denn eigentlich diese Geschichten beschreiben, die Ivar Leon Menger da erzählt mit seinen anderen Kollegen und Kolleginnen? Also bei Larry Brand fällt's ja einfach. Da kann man ja immer ja sagen, das geht hier um diesen komischen, bisschen cheesy Agenten, der aber eigentlich ein guter Mensch ist. So manchmal auch so ein bisschen, also auch Frauenheld, so ein ganz bisschen subtil, der diese komischen, übernatürlichen Geschehnisse aufklären möchte. Wie würden wir denn Darkside Park umschreiben?
Wir müssen, glaube ich, erstmal noch ein Stück zurück, erstmal ein bisschen erklären, worum es eigentlich geht. Es geht um eine amerikanische Kleinstadt, die heißt Porterville. Das ist so eine kleine, friedliche Stadt an der Ostküste Amerikas. Das ist für mich so ein typischer Schauplatz, wie man ihn auch aus Stephen King-Romanen kennt. So. Und an diesem Ort, ja, da verschwinden Menschen. Und zwar Menschen, die da schon lange leben oder Menschen, die von außerhalb dahin kommen, die da ihre Träume verwirklichen wollen. Und diese Stadt, ja, die birgt ein großes Geheimnis. Und diese einzelnen Geschichten, die da von verschiedenen Autoren auch erzählt werden, die bieten Blickwinkel von Leuten, die in diese Stadt kommen. Das ist zum Beispiel, der eine ist Jurist oder abgeschlossener Jurist und der soll da jetzt bei einer Kanzlei anfangen. Der nimmt seine Freundin mit, die da, ich weiß nicht, ob sie da studieren will, aber sie will da auch ein neues Leben aufbauen. Diese Perspektive gibt es. Dann gibt es auch die Perspektive eines, Fahrstuhlfahrer? Wie heißen die Leute, die quasi im Fahrstuhl, weißt du, dich nach oben und unten, ist das ein Concierge? Nee.
Doch, schon.
Also so ja. aus dessen Perspektive. Also es gibt ganz verschiedene, jeder Teil ist immer eine Perspektive und das Ganze bietet so einen immer tieferen Einblick in dieses Mysterium, was da in dieser Stadt eigentlich ist und was da dazu führt, dass Leute da verschwinden oder dass man diese Stadt scheinbar nicht verlassen kann. das war so ein bisschen, um das Ganze auch so ein bisschen auch inhaltlich so einfach mal zu umreißen.
Jawohl, vielen Dank. Genau, und diese Geschichten haben also einen, finde ich, ganz anderen Charakter als die von Larry Brand. Und mein Problem mit diesen Folgen war, dass es tatsächlich eben ein richtiges Hörbuch ist und kein Hörspiel. Habe ich nämlich nochmal gemerkt, vor allem vielleicht war es auch mein Fehler, dass ich zuerst Larry Brand ganz viel gehört habe, weil dagegen wirken die Hörbücher zu Dark Side Park extrem trocken. Da habe ich auch nochmal schön den Unterschied zwischen beiden Medien quasi gemerkt, weil wenn da wirklich nur eine Person sitzt, und das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Rufus Beck, sondern eine Person, die vielleicht jetzt nicht ganz so tief drin in der Kunst des Vorlesens ist, dann fällt es mir wirklich schwer, eine Begeisterung für diese Geschichten zu entwickeln. Ich erinnere mich, ich habe eine Folge zum Beispiel gehört, da ging es um einen Kreis von Frauen, ältere Frauen, die, da darf ich jetzt ja auch gar nicht so viel sagen, die haben jedenfalls alle ein düsteres Geheimnis. Und dieses düstere Geheimnis wird im Laufe der Geschichte relativ frontal und direkt und unmittelbar aufgelöst, was es mit diesen Frauen auf sich hat. Und das ist schon krass. Also da denkt man sich schon ganz kurz wirklich so, das sah ich jetzt nicht unbedingt kommen. Und trotzdem hatte ich Schwierigkeiten, eine Begeisterung für diesen Twist zu entwickeln oder für die Geschichte selbst, weil die Präsentation relativ bieder war, finde ich. Ich habe das Gefühl für mich gehabt, Hörbuch funktioniert wirklich nur, also das rein persönlich subjektiv, wenn du da wirklich einen Vorleser oder eine Vorleserin hast, die schon hörspielartige Bemühungen reinsteckt. Weil dieses einfache nur Vorlesen, auch wenn es eine angenehme Stimme ist, hat mich daran gehindert, eine Faszination für diese Reihe zu entwickeln. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, eigentlich müsste ich das als Buch lesen. Weil auch manche, du merkst auch richtig, das ist auch im Gegensatz zu einem Hörspiel, die ja oft umgeschrieben werden von Romanvorlagen, das ist wirklich das Buch gerade. Und das ist eigentlich dazu gedacht, dass man es sich durchliest. Und beim Hören habe ich manchmal auch Probleme gehabt, wenn ich was nebenbei gemacht habe, mich zu konzentrieren, was ist eigentlich gerade erzählt worden. Und da hat man wirklich schön, finde ich, nochmal als Negativbeispiel für mich persönlich gemerkt, wie viel Kunst es bei einem Hörspiel bedeutet, auch wenn die sich immer so cheesy produziert anhören, wie viel Kunst es bedeutet, ein schönes Hörspiel zu produzieren, ohne dass man den Hörerin oder die Hörer vergisst.
Und wie du sagst, auch ein wichtiger Aspekt bei dem Hörbuch, da brauchst du nur mal 30 Sekunden nicht zuhören, mal kurz den Raum verlassen oder so, dann ist man wieder woanders. Bei einem Hörspiel, da hast du dann immer noch, du kommst dann zurück, dann hast du eine Klangkulisse, dann weißt du, ach guck mal, die sind immer noch am Meer oder irgendwas, ne, was man da im Hintergrund hört. Also man ist auch leichter, bleibt drin und kommt auch leichter wieder rein. Aber interessant, dass du gerade diese Folge erwähnst, weil ich gebe dir recht, es gibt schwache Folgen auch. Ich würde schon sagen, so 2-3 Episoden, die sind langatmig oder die erweitern den Kosmos des Darkside Parks jetzt nicht wirklich. Und dazu würde ich diese, ich nenne sie mal die Kaffeekränzchen-Gruppe, diese Rentnerinnen, würde ich auch dazu zählen so. Aber also für mein Verständnis, also ich fand die Sprecher durch die Bank hervorragend, also du hast da Synchronstimmen von Brad Pitt, Kevin Spacey, Drew Barrymore, Leonardo DiCaprio, also du hast auch Joachim Kerzel, der hat früher auch die alten John Sinclair, also nicht die ganz alten, aber so die 2000er Folgen auch vorgelesen. Und also ich finde so immer noch also das ist für ein Hörbuch hat es einen etwas höheren Production Value, weil es gibt immer so Momente, da kommt mal, also ich sag mal so, es spielen auch Kühlschränke eine gewisse Rolle, sagen wir mal so. Und auch so Gänge hinter irgendwelchen Wänden und so weiter. Und wenn so diese Schauplätze auftauchen, dann gibt es auch immer auch mal eine musikalische Untermalung, so ganz leicht. Oder du hast so Background-Geräusche, du hörst einen Kühlschrank mal summen oder solche Geschichten. Und das sind so ganz kleine Nuancen, die das für mich aber wieder im Vergleich zu einem einfachen Hörbuch, einfach nur hier 9 Stunden liest einer was vor, ohne Musik und alles, das nochmal so ein bisschen abhebt. Und ich muss wirklich sagen, dieser Aspekt, dass ich verschiedene Erzähler habe, das macht das Ganze, also ich kann schon verstehen, wenn jemand sagt, ich kann nicht 18 Stunden, muss ja nicht am Stück sein, aber die gleiche Stimme hören. Und hier dieser Aspekt, dass es immer nur eine Stunde ist, in sich irgendwo abgeschlossen, auch die einzelnen Geschichten, obwohl sie alle irgendwo aufeinander aufbauen und dann noch verschiedene Sprecher, das macht das Ganze ja sehr interessant. Und ich finde es ja auch cool, weil das war ja so ein Projekt, was ihm, glaube ich, sehr am Herzen lag, dem Ivar Leon Menger. Und von da aus ist er ja dann wirklich zu Audible gegangen, wo er mittlerweile halt den nächsten Schritt vollzogen hat. Da macht er nämlich jetzt Hörspielserien. Und das sind dann teilweise, wir reden hier von den gleichen Sprechern, die jetzt hier schon dabei waren, die sind jetzt bei seinen Hörspielproduktionen involviert. Und da reden wir über Da sind dann Serien mit jeweils 3 Staffeln. Das geht dann, jede Staffel geht dann 10 Stunden oder sowas. Also ich höre die Sachen auch von ihm da. Und also er hat hier viele Sachen ausprobiert, die er jetzt perfektioniert bei den richtigen Hörspielen so. Ne? Und ich finde, das funktioniert ganz gut als so eine Art Hybrid, weil es gibt hier durchaus auch Hörspielelemente.
Ja, also wenn ich dir so zuhöre, klinge ich jetzt wie jemand, der, oder anders gesagt, wenn jemand da jetzt zuhört, dann klinge ich wie jemand, der die Synchronstimmen von Brad Pitt, Kevin Spacey und so weiter als nicht besonders gut beschrieben hat. Aber ich finde es schön, dass es auch wirklich unterschiedliche Stimmen sind und die passen auch immer sehr gut. Zum Beispiel diese Frauenrunde, die wird auch vorgelesen von einer Stimme, die eine ältere Dame, der einer älteren Dame gehört, so eine Miss Marple-Stimme, so richtig so eine Oma-Stimme. Aber ich glaube, es liegt bei mir vor allem tatsächlich an der Form. Also ich habe durch diese Recherche gemerkt, dass ich ein Hörspielmensch bin, der sehr genießt, wenn da mit Soundeffekten um sich geworfen wird, die mich dann auch nochmal so auf die Couchkante zwingen. Also wo ich dann wirklich gemerkt habe, da wird ein Pistolenschuss abgefeuert. Ich höre den Pistolenschuss, ich knie mich nach vorne, ich höre jetzt eine gruselige Musik und kann gar nicht abwarten zu hören, auf wen da gefeuert wurde oder was es eigentlich mit dem Schuss auf sich hat. Und bei einem Hörbuch hast du das alles nicht. Und ich habe gemerkt, das ist sowas, das ist nichts, was mich packt irgendwie. Das ist nicht das, was mich wirklich so mitnimmt. Und dann kann es auch Horror sein, wie es möchte. Das ist mir, da lese ich das dann lieber als Buch.
Ja, ja. Aber dennoch, also ich kann das nachvollziehen, aber wer halt, ich finde auch nochmal einen wichtigen Aspekt, das sind halt deutschsprachige Autoren, die hier wirklich einen faszinierenden, also wenn man sich noch weiter reinhört, einen faszinierenden amerikanischen Kleinstadtkosmos erschaffen sollen. Natürlich ist das, kann man sagen, das ist jetzt blaupausenmäßig so einmal Stephen King klassische Geschichten nehmen, aber das funktioniert richtig gut und auch die Figuren, die hier geschaffen haben, sind sehr interessant und also ich kann das verstehen, dein Gesichtspunkt dazu, aber wer halt Interesse daran hat und auch da wieder gilt, es gibt's kostenlos bei Spotify, wahrscheinlich bei Amazon Music auch, also kostenlos in Anführungsstrichen. Also wer so ein bisschen auch offen ist für so experimentellere Hörbuchansätze, der macht da nichts falsch, mal einfach mal reinzuhören. Also bei mir war es wirklich so, dass ich halt, weil jede dieser einzelnen Geschichten so einen weiteren Baustein darstellt in diesem Kosmos und in der Wahrheit über diese Kleinstadt, war ich irgendwie auch total angefixt. Also ich habe das dann immer weiter, ich muss wissen, wie es weitergeht. Welche Perspektive wird jetzt in der nächsten Folge eingenommen? Wer erzählt jetzt seine Geschichte? Das fand ich einfach sehr cool. Und ich glaube auch, dass sowas als Schirmherr zu überwachen und dafür zu sorgen, dass diese Geschichten alle irgendwie zusammenpassen, das war sicher auch eine kreative Herausforderung für die Autoren. Und das, also was dabei rausgekommen ist, Hut ab.
Ja, dass sowas daneben gehen kann, hat uns ja Lost gezeigt. Also eine Serie, die ja eigentlich eine ganz ähnliche Idee verfolgt. Du hast ja auch einen abgegrenzten Bereich, diese Insel eben in dem Fall, wo eben auch in jeder Folge immer eine neue Perspektive dann eingeführt wird und vorgestellt wird. Und ich mag auch dieses Konzept von Darkside Park eigentlich sehr, sehr gerne, aber irgendwie hat es nicht mit mir geklickt. Mhm. Aber gut, dass du auch nochmal sagst, es sollte eh selbstverständlich sein, aber das ist natürlich hier alles, was ich erzähle, nur Doms Perspektive. Ich sage nicht, Darkside Park ist furchtbar, sondern ich hatte Probleme damit. Kannst du denn den Leuten da draußen vielleicht auch eine Perspektive oder eine Geschichte nennen, wo du sagen würdest, damit könnte man einsteigen? Das wäre quasi mal die Eröffnung, die man sich geben kann.
Also ich würde es schon chronologisch durchhören. Also es gibt ja, es sind ja auch alles einzelne Folgen und das Ganze ist schon auch chronologisch aufgebaut. Also da jetzt einfach mal mit der Geschichte anfangen und dann die andere zu hören, da würde ich von abraten, weil das ist schon irgendwo eine gewisse Chronologie, auch wenn es einzelne Geschichten sind. Also ich würde direkt mit der ersten Geschichte anfangen und da wird ein bisschen mehr über diesen Park auch gesprochen, welche Rolle dieser Park in dieser Stadt hat. Aber das ist halt, also wenn man da dann noch nicht angefixt ist, dann könnte man sagen, okay, dann hört halt auch in die zweite kurz rein und wenn es da nicht passt. Aber gerade die ersten 3-4 Folgen, die haben mich da total reingezogen,
ja. Ja, schön. Also dann, wie gesagt, eine gemischte Empfehlung für Darkside Park, auch wenn das, glaube ich, wieder Nils unglücklich macht, wenn
Nein,
ich das so sage.
Gut.
Nein, also gut. Ja, genau. Wollen wir noch dazu was sagen oder sind wir durch? Weil dann können wir uns das dritte, letzte Beispiel uns noch vornehmen.
Genau, lass uns zum dritten Beispiel gehen, ja.
Genau, da haben wir uns, wobei, das stimmt nämlich nicht ganz, Nils vor allem hat sich beschäftigt mit Die schwarze Sonne von Günther Merlau. Ich bin zu dieser Reihe nicht mehr gekommen, das hat ganz einfach deswegen damit zu tun, dass die beiden anderen Hörspiele sehr, sehr viel Zeit bei mir in Anspruch genommen. Und vor allem Larry Brent, da bin ich in ein kleines Larry Brent-Loch gefallen. Und deswegen hat es einfach nicht mehr gereicht für die Vorbereitung, um das ordentlich zu machen. Deswegen habe ich dieses Zepter sehr gerne an den Auskenner Nils weitergegeben. Und ich bin sehr gespannt, was du mir da jetzt gleich zu erzählst. Die schwarze Sonne von Günther Merlau, was ist das? Was kann ich mir drunter vorstellen?
Okay, das ist mir so ein bisschen so dazwischen gerutscht, weil das ist nämlich eine Reihe, die habe ich erst vor kurzem entdeckt. Also haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt. großes Wunder. Das Horror-Hörspiel-Genre ist übrigens auch das erfolgreichste Genre und da gibt's auch die meisten Produktionen. Also du kannst gucken, wenn du nach Plattenfirmen schaust, die halt Hörspiele produzieren, jeder hat mindestens eine Horrorreihe. Es ist einfach eine sehr, also ich weiß nicht, ob sie alle so erfolgreich sind, aber es scheint zu laufen. Und natürlich gibt's da auch sehr viel Einheitsbrei. Ob es jetzt irgendwelche Neuauflagen von John Sinclair oder Larry Brand gibt, da gibt's halt sehr viel Durchschnittsware. Und die Schwarze Sonne ist mir so ein bisschen so dazwischen gekommen, weil es mich so sehr überrascht hat. Ich hatte schon mal vor einem Jahr oder zwei mal mit der ersten Folge angefangen. Man bekommt ja bei Spotify auch mal so Vorschläge, dass wenn dir das gefällt, gefällt dir das. Habe ich mal reingehört. War so für mich nichts, wo ich sage, so das kannst du mal im Hintergrund hören, da müsste ich mich zu sehr konzentrieren, habe ich jetzt nicht so die Lust zu. Und dann habe ich, als wir schon mal darüber gesprochen hatten, dass wir vielleicht mal was über Hörspiele machen, habe ich mir gedacht, hörst du da noch mal rein? Und dann hatte mich diese Serie total in ihren Bann gezogen. Ich kann ja mal ein bisschen was dazu erzählen, worum es eigentlich geht. Es sind insgesamt 21 Folgen, also jetzt gar nicht so umfangreiche Hörspielreihe, die trotz dieser geringen Anzahl an Folgen schon recht viele Jahre auf dem Buckel hat, was so ein bisschen verwundert. Und die erste Folge, die erschien schon im Jahre 2006, das war auf dem Label Lausch und dann kamen so 10 Folgen und dann war erstmal wieder Ruhe. Und 6 Jahre später hat das alteingesessene Label Maritim, das ist ein Hörspiel-Label, was schon seit Ende der 60er Jahre in Deutschland Hörspiele produziert, die Reihe übernommen und das bis heute weiter produziert. Teilweise aber auch so, dass dann erscheint mal eine Folge und dann erscheint mal ein Jahr keine. Oder zwei Folgen pro Jahr gab es auch mal. Also sehr unregelmäßig das Ganze. Warum ich da jetzt so groß drauf eingehe, ist der Grund ist, dass dieses Hin und Her in dieser lebhaften Geschichte dieser Reihe sich auch in der Erzählung widerspiegelt. Aber jetzt nicht in einem totalen Chaos, sondern auch eher im guten Sinne. Weil die Geschichte an sich ist schon sehr verwirrend, aber da komme ich jetzt nochmal zu dann. Mhm. Also im Zentrum der Erzählung steht der im Jahre 1885 in England lebende Adam Salton, der seinen Freund, also eigentlich eher ein Freund seines Vaters, seines verstorbenen Vaters, Nathaniel Salton, mit ihm folgt er so einer Spur einer okkulten Verschwörung, bei der seine Familie und seine Vorfahren scheinbar eine wichtige Rolle gespielt haben. Und dieses Abenteuer oder diese Spur dieser okkulten Verschwörung, der führt die beiden, dieses Duo, einmal um den ganzen Erdball. Und diese Geschichte oder dieses Abenteuer, die Erkenntnisse daraus oder die Geschichte, die setzt man sich selbst zusammen als Zuhörer. Denn dieser Protagonist Adam Sandler ist, Entschuldigung, Adam Sandler. Das war ein guter Versprecher.
Ich habe darauf gewartet. Ja, genau. Ich habe darauf gewartet, dass dir das passiert. Ja.
Denn also dieser Protagonist Adam Salton, der agiert auf unterschiedlichen Zeitebenen. Und jetzt müsst ihr dabei bleiben, weil jetzt wird's etwas komplizierter. Denn die Schwarze Sonne hat eigentlich drei Erzählebenen. Es gibt die Gegenwart, das ist also das Jetzt von Adam Salton, 1885. Und dann gibt es aber noch die Vergangenheit. Das sind Saltons Vorfahren, sein Vater und so weiter. Und dann gibt es noch den Saltons Nachfahren. Und das ist eine Erzählebene, wo das Ganze dann nochmal in der Zukunft spielt. Also wir reden da von einer Erzählebene in der Gegenwart. Wir reden aber auch von einer Erzählebene während des Dritten Reichs.
Weißt du, woran mich das erinnert? Auch wenn es jetzt gerade doof ist, weil du zuletzt das Dritte Reich gesagt hast. Aber diese drei Erzählebenen, Day of the Tentacle, das ist ja im Grunde dieselbe Idee. Nur ein komplett anderes Genre, andere Welt. Aber du hast ja auch dieses Point-and-Click-Adventure, das hoffentlich alle da draußen kennen, in der du ja auch mit den Vorfahren interagierst, mit der Gegenwart und mit den Nachfahren. Und das finde ich
passt
sehr schöne Parallele, die quasi sonst nichts damit zu tun hat. Aber ich muss das kurz einwerfen vom Seiten aus.
Also wir haben dieses durchaus komplizierte Konstrukt, obwohl es eigentlich nur eine Figur ist, findet diese Figur in Form der Nachfahren und Vorfahren in verschiedenen Zeitebenen statt. Und hinzu kommt dann noch, dass die Serie lässt dabei halt dann so in den unterschiedlichen Zeitebenen historische Figuren auftreten. Das heißt, das kann dann Jules Verne sein, also es ist auch taucht in mehreren Folgen auf, auch ein toller Sprecher, oder das kann auch Lovecraft sein und Tesla. Sir Arthur Conan Doyle spielt auch eine Rolle und natürlich im Dritten Reich tauchen dann auch Figuren wie Himmler und Goebbels auf. Und die Erklärung dafür ist eigentlich, dass die Schwarze Sonne verwendet halt Versatzstücke ganz verschiedener Theorien. Das kommt auch noch oben drauf. Das heißt, wir haben so esoterische Theorien, der Lebensbaum, das Buch des Lebens, das gibt's ja auch im Judentum, auch im Christentum. Dann kommen so geheime Regierungsprojekte hinzu, so MK Ultra, das waren so Regierungsprojekte, wo Leute durch Hypnose ja gefügig gemacht werden sollten, oder da wurde auch damit experimentiert, wie kann man Leute eigentlich wirklich beeinflussen durch Hypnose. Und dann kommen natürlich noch die okkulten Kreise der Nazis hinzu. Also es gibt archäologische Ausgrabungen, übernatürliche Experimente der Nazis rund um Himmler, und das darf natürlich auch dann alles nicht fehlen. Und dieser Begriff der schwarzen Sonne, das macht auch diese Serie so interessant, weil egal welchen Begriff welcher Begriff da erwähnt wird, sei es einer dieser esoterischen Begriffe oder auch der Begriff der schwarzen Sonne, das sind alles historische reale Ereignisse gewesen oder das waren wirkliche Dinge, die es damals gab. Und das Ornament der schwarzen Sonne, wenn man da mal ein bisschen nachschaut, das besteht aus 12 in Ringform gefassten Siegruhen oder halt 3 übereinander liegende Hakenkreuze. Und das hat seinen Ursprung im Dritten Reich, wo es in der Wewelsburg, das war, glaube ich, Himmlers, es war so eine Stätte, wo Himmler halt auch SS hat ausbilden lassen, auf den Boden. Und es gab ja diese okkulten Kreise, also das weiß man ja auch heute bei den Nazis. Und das klingt alles nach einem unglaublich trashigen Nazi-Exploitation und das ist es auch im Vordergrund. Und Merlau kennt sich, also der Regisseur oder auch der Autor des Ganzen, der kennt sich da in dem Sujet aus. Der hat nicht umsonst hat er auch zahlreiche Hellboy-Hörspiele gemacht. Das ist ja auch Nazi-Exploitation, würde ich sagen. Aber unter dieser Oberfläche von diesen ganzen Zeitebenen, diesen esoterischen Bestandteilen und diesem ganzen Nazi-Okkultismus, das steckt ein wirklich sehr gut verzahntes und zuweilen philosophisches Erzählwerk, das einen Großteil der gegenwärtigen Horror-Hörspielproduktion einfach alt aussehen lässt, finde ich. Und hinzu kommt noch die Tatsache, es gibt gar keinen wirklichen Erzähler. Also es gibt keinen Erzähler, der sagt, jetzt sind wir da. Oder die Angabe 1885, 13 Uhr, Ortszeit, wie bei Larry Brand. Sowas gibt es nicht. Es gibt also nicht jemanden, der das Ganze von oben so ein bisschen zusammenfügt, sondern man muss das wirklich als Zuhörer im Kopf miteinander verbinden. Auch die Zeitebenen, die Geschehnisse. Und das macht das Hörspiel jetzt nicht unbedingt zu was Leichtem, was man so nebenher hören kann. Aber wenn jemand sich schon sehr lange mit Hörspielen beschäftigt und mal was anderes sucht, dann kann ich das eigentlich ich nur empfehlen. Das hat mich sehr begeistert. Also
das klingt aber auch wirklich, ich wollte nämlich gerade fragen, das klingt nicht nach was, was man mal wie so ein Larry Brand so locker nebenher weghören kann. Da musst du dir auch dein Rotwein oder deinen Kaffee einschenken und dir auf der Couch abends Platz machen und dann da mithören, oder?
Ja, also würde ich schon sagen. Also zum Einschlafen ist das nichts, weil es gibt halt, die gehen halt auch Wagnisse ein, also Sachen, die man sonst halt, also wie du schon sagtest, ne, das ist also das, was du eben angesprochen hattest, dieses Heavy Metal oder Rock Intro, das gibt's bei John Sinclair, das gibt's bei Larry Brand und hier ist halt eher, das ist so ein bisschen abseits der Norm, die gehen halt auch mal ein Risiko ein, da gibt es so Momente, wo das Ganze, die Soundkulisse so ins Experimentelle abdriftet, da hast du dann zum Beispiel Töne, die wirklich an die Nerven des Zuhörers gehen. Das sind dann halt nervenaufreibende Momente im Hörspiel und dann wird aber auch mit so experimentellen Sounds oder auch so mit disharmonischen Klängen wird so ein richtiges Unwohlsein erzeugt. Und das funktioniert im Rahmen dieser Erzählung hervorragend. Und das Ganze ist so ein bisschen so essayistisch aufgebaut, so aus Versatzstücken. Es gibt mal so einen Monolog, dann gibt es auch wieder so eine halbe Folge, kann auch mal aus einem Dialog bestehen oder aus einem inneren Monolog. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, das ist dann ist so eine Gruppe an Wissenschaftlern, die so Nahtoderlebnisse halt dokumentieren. Und da erzählt eine dieser Probandinnen, es ist glaube ich 20 Minuten geht das, erzählt sie, wie sie so über einzelne Stufen ins Jenseits kommt und hinterher wieder zurückgerufen wird. Und das ist alles unterlegt mit so experimentellen Klängen und Sounds, wo ich dann irgendwann nur noch gebannt mit Kopfhörern auf da gesessen habe und gelauscht habe, weil das waren auch schöne Momente. Sie beschreibt dann also dieses, wie sie Schmerzen nachlassen. Und es sind so Momente, wo ich mir gedacht habe, so, das hast du in dem Medium bisher noch nicht so erlebt. Und das ist wunderbar philosophisch. Auch wenn jetzt 20 Minuten vorher irgendwelche Nazi-Typen irgendwelche anderen Leute gefoltert haben, um Adrenochrom oder irgendwas zu bekommen. Aber im Kontext ist es ein unglaublich abwechslungsreiches Hörspiel, ja.
Wird dann, weil es ist ja immer noch ein Hörspiel, wird dann auch diese Folterszenen und so, werden die auch untermalt mit so, hier, keine Ahnung, bei Larry Brand würde ich jetzt rechnen mit Schreien und mit so, mit knallenden Peitschen und was, hört man das dann da auch oder hält sich da ein bisschen
Das zurück? Hast du auch dabei, hier hast du dann halt Wahnsinn. Eher noch, also du hast die Klangkulisse und du hast aber auch, hier hättest du dann eher, was halt auch nochmal das Ganze durchaus auch an eine Grenze bringt, das Opfer beschreibt das. Das heißt, du hast dann nicht, also es gibt, wie gesagt, keinen Erzähler, der sagt, dann passiert das und das, sondern der beschreibt halt diese Qual. Und das ist halt, das ist, wie gesagt, das überschreitet hin und wieder auch Grenzen, so auch des Ertragbaren, jetzt nicht was nur Gewaltdarstellung, aber auch so, was so die Klangkulisse angeht. Aber ich fand das halt einfach interessant, dass man auch einfach noch einen Schritt weiter gehen kann ohne jetzt direkt in totale Exploitation abzudriften, weil es gibt wirklich sehr interessante Aspekte an dem Ganzen auch. Und auch cool, weil das ja auch alles so, es sind so ganz viele Versatzstücke und manchmal verliert man auch ein bisschen den Überblick. Es gibt von so Fans, wenn man einfach mal die Schwarze Sonne Podcast googelt, dann findet man so einen Podcast, das sind Fans, die haben jede einzelne Folge auseinandergenommen und die erzählen genau, also zum Beispiel in der ersten Folge wird erklärt, was ist eigentlich diese Schwarze Sonne, warum, welche Bedeutung hatte die in dieser Wewelsburg und über was macht überhaupt diese okkulte Abteilung der Nazis, was hat das ausgemacht und so weiter. Das heißt, man kann sich im Nachhinein, wenn man bestimmte Dinge nicht verstanden hat, kann man sich den Podcast anhören und bekommt dann nochmal alles schön eingeordnet in historische Ereignisse, Geschehnisse oder halt irgendwelche esoterischen Theorien auch, ja.
Ich ärgere mich richtig, dass ich dafür die Zeit nicht mehr hatte, für dieses riesengroße Werk, weil es klingt wirklich spannend. Vor allem, ein bisschen habe ich mir ja auch reingelesen, was man so dazu finden konnte. Ich finde halt auch wirklich diese Zeitebenen so cool. Also das ist so eine Idee, die ich in meinem Konsumkosmos bisher viel zu wenig gesehen und mitbekommen habe. Diese Idee, dass man auf diesen drei immer wieder sich abwechselnden Zeitebenen miteinander spielt und da dann auch so Querbezüge herstellt, die vielleicht für die Figuren selbst in dem Moment gar nicht so ersichtlich sind, aber als Leser oder als Hörer in dem Fall, dann eben schon. Und das finde ich spannend. Ich glaube, das wird jetzt so eine Hausaufgabe sein, die ich für diesen Podcast mitnehmen werde.
Kann ich dir nur empfehlen, ja. Also jeder, der so ein bisschen auch so Sachen abseits der gängigen Erzählung im Hörspielmedium sucht, dem kann ich das wirklich nur empfehlen, ja.
Cool. Ja, cool. Also die Empfehlung nehme ich mit, die hat mir wirklich gut gefallen. Besser als Darkside Park. Oh Gott, jetzt habe ich es nochmal gesagt. Ne? Jetzt habe ich nochmal. Das tut mir leid, alles weil gut. Das klingt halt, ja. Ach, Darkside Park, das klingt wirklich nach einem guten Ding. Oh Gott, das ist auch, wie ich das schon wieder sage. Egal. Also gut, ich würde sagen, Nils, sind wir durch mit unseren Preisspielen oder möchtest du noch was loswerden?
Jawohl. Jetzt gerade, wo du sagtest auch nochmal mit dem, das ist ein gutes Ding, das nicht. Mich wird vor allen Dingen interessieren, was die Leser dazu sagen. Vielleicht, die Zuhörer, Entschuldigung. Ob sie vielleicht auch die Reihen schon kannten oder ansonsten hört mal rein und das wird uns natürlich auch sehr interessieren, was ihr von den ganzen Sachen denkt.
Vor allem, das ist auch wieder so eine Folge, wo ich dankbar bin für eure Empfehlungen da draußen. Wenn ihr nämlich euch damit schon länger auskennt, irgendwie mit diesem Medium oder wenn ihr das schon länger hört oder wenn ihr was kennt, was wir noch nicht genannt haben heute, ist ja unmöglich bei drei Beispielen, dann schreibt uns das gerne im Forum von The Pod. Wir lesen uns das wie immer gerne durch und antworten darauf auch, weil ihr habt es ja hoffentlich gehört, mit uns beiden, also mit mir und mit Nils, habt ihr hier Leute am Mikrofon sitzen, die ein großes Interesse haben, sich mit diesem Medium auseinanderzusetzen. Vor allem bei mir wieder eine frisch gewordene Leidenschaft, während Nils ja quasi schon seit Jahrzehnten da zu Hause ist. Deswegen immer nur her mit euren Empfehlungen. Wir freuen uns gar sehr, sage ich mal. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Nils, vielen Dank dir auch, dass du mich herangeführt hast an dieses Medium Horror-Hörspiel. Das war ein Erlebnis. Also vor allem Larry Brent, den nehme ich jetzt mit in meine Freizeit, den rette ich hinüber. Und beim Rest muss ich mich noch ein bisschen umschauen. Aber vor allem, ich werde mir als nächstes jetzt diese Schwarze Sonne mal anschauen und danach mal gucken, wohin mich der Spotify-Empfehlungsalgorithmus oder die Empfehlung der Menschen da draußen als nächstes führt.
Ich bin gespannt, ja.
Ja, dann, also ich winke ins Mikro und wünsche euch allen da draußen einen fantastischen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Und dir, Nils, wie gesagt, auch Dankeschön. Und dann hören wir uns wieder spätestens nächsten Monat mit einer weiteren Ausgabe von Gänsehaut.
Ich freue mich. Bis dann.